Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Die Zwangspause ist vorbei, wir legen wieder los und das tun wir heute mit Thorsten Hempel. Schönen guten Abend.
Hallo.
Gerrit Bartels ist dabei.
Guten Abend. Ja, hallo.
Vom Tagesspiegel. Und Martin Böttcher.
Hallo.
Mein Name ist, Sie haben ihn längst vergessen, Andreas Müller. Jochen Saupe ist unser Techniker und es geht heute um neue Platten von Panda Bear, Curtis Harding, Sleater Kinney und Marilyn Manson, The Pale Emperor. Thorsten, bitte.
Das bin ja wohl ich. Ja, dass Marilyn Manson, der ehemalige Elternschreck der späten 90er, nun auf einem Sender nur für Erwachsene besprochen wird, ist sicher nicht ganz frei von Ironie, aber der Schockrocker, der eigentlich Brian Warner heißt, ist ja auch vor ein paar Tagen 46 Jahre alt geworden, also quasi jetzt ja selber im besten Erwachsenenalter. Und da das auch plus minus 20 Jahre seit Beginn seiner Karriere bedeutet, steht er seit einiger Zeit vor demselben Problem, das auch andere Elternschrecke vor ihm hatten, wie zum Beispiel Elvis Presley, die Rolling Stones, die Sex Pistols oder die Beastie Boys. Die mussten sich damit früher auch schon auseinandersetzen. Was macht man, wenn der erste Schockeffekt, der Neuigkeitsbonus und nicht zuletzt die eigene Jugend verflogen sind und der Zeitgeist auch nicht mehr das ist, was er mal war? Da kann man sich auf seinem Erreichten ausruhen, wird seine eigene Oldie-Show oder noch schlimmer seine eigene Karikatur. Man kann implodieren oder explodieren wie die Sex Pistols, die, nachdem sie alles gesagt hatten, sich einfach aufgelöst haben. Oder man findet einen Weg, sich immer wieder smart und interessant neu selbst zu erfinden, wie das die Beastie Boys gemacht haben. Marilyn Manson, den ich ohnehin eher als nicht uninteressantes Zeitgeistphänomen oder meinetwegen auch Kunstwerk sehe, der scheint im Wesentlichen den ersten Weg zu gehen. Dieses grotesk-karikatureske war ja ohnehin eins seiner Markenzeichen und dass die Alben der Band jeweils mit den mit dazugehörigen Konzepten und Charakteren kamen, das hat kaum darüber hinweggetäuscht, dass eigentlich keine wirklich originellen musikalischen Einfälle oder Veränderungen zu entdecken waren auf diesen Platten nach und nach. Das ist jetzt brachial stampfender Industrial Goth Rock der Marke seines großen Hits The Beautiful People ist nicht mehr unbedingt das Ding der Stunde. Es kommt mir aber dennoch so vor, als könne Marilyn Manson nicht wirklich viel anderes oder zumindest eben nur in Nuancen. Und nun ist er eben der Pale Emperor, dieser bleiche Herrscher, der erzählt in Interviews gerne, er habe den Blues gefunden. Wie mir scheint, müsste da eigentlich gar nicht so lange suchen, denn unter den eigenen Krachwänden lagen eigentlich schon immer recht bekannte und bewährte Akkordfolgen und Melodien. Und diese Wurzeln treten also diesmal etwas deutlicher, etwas glattgebügelter hervor. Das Ganze klingt ein wenig zugänglicher als sonst. Aber am schockierendsten an der Platte ist, ehrlich gesagt, vielleicht, wie langweilig sie letzten Endes wirklich geworden ist. So gut wie alle Lieder sind zu lang für die Ideen, die sie beinhalten. Es klingt oft, als habe sich da jemand im Rockstar-Dasein verheddert, in so einem Studio-Vakuum eingeschlossen und würde nun isoliert zuvor fabrizierten Playback auf Basis aufgewärmter Ideen immer und immer wieder Lieder zu Themen wie das narzisstische Individuum im Konflikt mit der Gesellschaft oder alles Lüge krähen. Und so fängt die Platte eben auch an.
Killing Strangers, Marilyn Manson aus seiner neuen Platte The Pale Emperor hier im Soundcheck auf Radio 1. Ja, ich finde, hier stimmt alles. Die Energie, die Performance, das Songwriting, toller Opener für ein beeindruckendes Album.
Das ist jetzt die pure Ironie, die du da rauslässt, oder
überhaupt
nicht? Ich glaube, der kein Wort
hat. Du hast doch gesehen. Wie er gerockt hat hier.
Ja. Also ich verstehe das jetzt wirklich als Ironie.
Ja, es ist Marilyn Manson. Ich will nicht von ihm irgendwelche akustischen Balladen hören oder irgendwelche Broken Beats. Ich will sowas.
Ja, aber nur weil er genau das macht, was man von ihm erwartet. Also ich weiß nicht. Er ist natürlich auch wirklich, da haben wir gerade schon drüber geredet, ein etwas dankbares Opfer dafür, weil er wirklich, böse gesagt, den Kaugummi, den er kaut, seit 20 Jahren kaut. Und da ist jetzt kein Geschmack mehr drin, aber kaut eben zäh vor sich hin.
Machen andere auch, aber die bringen nicht mehr dann die Energieleistung. Also
ich muss sagen, dass ich tatsächlich gerade dieses Stück, dass wir das jetzt als Anfang gehört haben, auch als pure Quälerei empfunden habe.
Echt?
So wie ich auch das erstmalige Hören dieses Albums als total quälend empfand. Aber ich habe es dann heute noch 2-3 Mal gehört und bin eigentlich ganz ironiefrei, ganz angetan.
Siehst du?
Weil ich auch denke, klar, ich erwarte jetzt nicht Marilyn Manson mit einer Akustikgitarre und irgendwie am Lagerfeuer, sondern eigentlich genau das. Und das ist eben wirklich so eine Mischung aus Industrial und Glamrock, geht ein bisschen vor, geht ein bisschen zurück und man versteht ihn mal, man versteht ihn dann auch wieder nicht. Und mir hat das dann tatsächlich einfach Spaß gemacht. Dann die Stücke ab 2, es kommt hier nach, wirklich ein ganz tolles Stück, Deep Six heißt das. Und ich meine, alles andere, dieses ganze Drumherum, ist also war früher schon lächerlich, also du sagst, hast es als grotesk empfunden, also man konnte damals schon sich irgendwie wirklich wahnsinnig lustig über ihn machen, weil das schon irgendwie damals, also vor 15, 20 Jahren schon so abgeschmackt und Alice Cooper, Kiss und ähnliches fast ja parodieren, weiß gar nicht, ob er es parodiert hat, das war schon lächerlich, aber so jetzt rein musikalisch, wie gesagt, okay.
Ja, bei mir ist es tatsächlich einigermaßen andersrum. Also das Musikalische fand ich schon damals eher banal und auch zäh und langweilig relativ schnell. Fand aber dann komischerweise die Figur Marilyn Manson in Interviews interessant. Mhm. Also es war natürlich der dekadente Rockstar, als der sich da geriert hat. Aber ich fand, dass er trotzdem ein interessanter Gesprächspartner, also nicht für mich, aber wenn ich sowas gesehen habe, fand ich, war ein interessanter Gesprächspartner, Partner weitaus interessanter, als eben die Musik war. Und es muss ja jetzt nicht gleich am Lagerfeuer irgendwas sein, oder es muss nicht die Akustikgitarre oder Panflöte sein, aber es wäre ja wenigstens nett gewesen, wenn er die Musik, die er immer macht, mal interessanter gemacht hätte. Und ich finde eben, dass das hier überhaupt nicht passiert. Also ich habe die Platte wirklich oft gehört, und gerade bei dem Lied eben, das ich natürlich bei aller Quälerei als absichtlich als Opener gewählt habe, weil es eben auch der Song ist, mit dem Manson den Hörern entgegentritt. Mhm. Da habe ich irgendwann gemerkt, ich habe das jetzt so oft gehört, ich kann da auch mal 3 Minuten rausgehen und er kaut immer noch an dem gleichen Brocken, wenn ich wiederkomme. Also das finde ich schade.
Martin, sagt da was?
Ja, ich fand auch Bowling for Columbine, da kam er ja zu Wort zum Beispiel, ne? Und hat sich auf sehr intelligente Art und Weise über diese Rolle, die er da einnimmt und wie er den Bösewicht spielt, wie das gute Amerika ihn zum Bösewicht hochstilisiert und so geäußert. Trotzdem, ich denke, wenn jemand heutzutage noch auf diesen Marilyn Manson Sound steht, dann ist es eigentlich grundsätzlich ein gutes Album. Was ich ein bisschen schräg finde, das ist so unglaublich herkömmlich letztendlich in dieser Machart, ja. Eigentlich ein erzkonservatives Album, und das von jemandem, der so lange Zeit schon so als so eine Kunstfigur sich ja gibt, aber irgendwie ja auch Kunst ist, und das geht für mich irgendwie so gar nicht zusammen.
The Mephistopheles of Los Angeles hören wir jetzt. Marilyn Manson und The Mephistopheles of Los Angeles aus der neuen Platte The Pale Emperor. Und wir sprechen hier im Soundtrack auf Radio 1 drüber. Dieser Mann ist, das muss man sich vielleicht auch nochmal klar machen, in den USA natürlich eine Überfigur, hat eine wahnsinnige Bedeutung für zwei Generationen wahrscheinlich. Also Leute wie Grimes zum Beispiel, die ist totaler Fan von ihm, vergöttert ihn geradezu. Der hat tatsächlich emanzipatorische Dinge da bewirkt. Der hat als Figur, die sich so rausgestellt hat aus diesen ganzen gängigen Anti-Hardrock und was weiß ich, also Anti-Establishment-Hardrock-Geschichten, sehr, sehr viel bewirkt. Und ich vermute mal, dass er eben jetzt auch nochmal, also wie gesagt, ich finde diese Platte nicht schlecht, da einfach auch nochmal ein Statement jetzt vielleicht setzen wollte, weil das, was davor kam, also Born Villain zum Beispiel und noch was anderes, waren jetzt natürlich keine besonders gelungenen Geschichten. Und er selbst sagt ja auch, sein bestes Album seit 10 Jahren ist es. Ich finde interessant, ich hatte beim ersten Hören gleich so Kinogedanken, so was die Bilderwelten angeht, was die Sound, den Breitband-Sound und so angeht. Und siehe da, sah dann, dass Tyler Bates Co-Komponist ist. Also Tyler Bates, derjenige, der also für wirklich große A-Hollywood-Produktionen Scores schreibt und teilweise auch Musikberatung macht. Und das finde ich einen smarten Move. Also mit so jemandem, der jetzt gerade in aller Kinderohren auch in den USA ist, weil er halt die Tribute von Panem, Mockingjay vertont hat, also wo dann eben auch Score-Musik plötzlich von den Kiddies gehört wird und nicht der Sampler mit der Rockmusik, der als erster Teil dann erschienen ist. Also das ist ein ganz guter Move, finde ich.
Ja, das ist auch interessant, dass er vielleicht, also du hast gerade gesagt, dass er aus diesem Hardrock-Business ein bisschen rausgefallen ist. Ich fand auch sympathisch, also ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich habe durchaus Sympathien für diese Figur und was er gemacht hat und auch diese Emanzipierung. Auch diese Schönheitsideale aufzubrechen, also sich eben wirklich als vermeintlich hässlich hinzustellen und mit Sachen zu kokettieren oder zu schmücken, die halt gemeinhin als Makel gelten. Das finde ich eine gute Sache, und vielleicht findet sich eben ein bisschen was von diesen Bahnen, die er da gebrochen hat, auch in der Ästhetik von den Filmen, die du gerade genannt hast. Also ich denke, das wird so ein gegenseitiges Befruchten gewesen sein. Also
das ist ja eine ganz spannende Geschichte, über die man eigentlich auch mal eine ganze Sendung machen müsste, warum die Tribute von Panem insbesondere in den USA, aber auch in anderen westlichen Ländern so dermaßen erfolgreich sind, weil es eben natürlich eine Jugend zeigt, die ausgenutzt wird, die instrumentalisiert wird, die keine vernünftige Zukunft hat, die in einer medialen, einem medialen Overkill ausgesetzt ist, da Rollen zu spielen hat. Und das finde ich schon hochspannend, dass die Kiddies das erkennen, in irgendeiner Weise sich da wiederfinden und dementsprechend erfolgreich das Ganze auch ist.
Ja, ganz ähnliche Anknüpfungspunkte wahrscheinlich eben wie wirklich Marilyn Manson. Ich wollte noch mal gerade was zu dem Status sagen, den er in den USA hat. Oder ich denke, er wirklich hatte. Ich habe halt mal ein bisschen geschaut. Also ich habe den Song ausgesucht wegen dieser faustischen Anspielung. Eigentlich würde man meinen, wenn jemand seine Seele dem Teufel für Erfolg verkauft hat, dann müsste der mehr Erfolg haben, als Marilyn Manson in den letzten 10 Jahren gehabt hat. Also ich habe mal geschaut, wie seine Tour aussieht. Der spielt in 2 Wochen zum Beispiel im House of Blues in Boston. Da passen knapp 3000 Leute rein. Das ist die Kolumbiale. Das ist nicht wirklich üppig für einen Superstar. Und auch ein bisschen pikant, wir sprechen ja nachher in der Sendung noch über Slater Kinney. Die spielen im Februar in New York im Terminal 5, haben das dann 2 aufeinanderfolgenden Abenden ausverkauft. Marilyn Manson spielt in 2 Wochen da, das Ding ist nicht ausverkauft an einem Abend. Also da ist eine interessante Verschiebung. Und die Karten sind natürlich auch teurer, aber trotzdem.
Aber du hast ja vorhin, glaube ich, schon das entscheidende Wort gesagt. Zeitgeist. Also der Zeitgeist spricht, glaube ich, nicht mehr so unbedingt für ihn. Ne? Also es ging ja bei Marilyn Manson immer darum, auch in der Musik so eine Atmosphäre zu schaffen. Irgendwie was Bedrohliches, Düsteres. Und das durch diese Kunstfigur so zu überhöhen oder noch zu verstärken oder so. Und ich finde, das klappt nicht mehr. Also diese Zeiten, die sind irgendwie so vorbei. Ja?
Klappte aber damals auch schon nicht so richtig, weil also auch diese Überhöhung durch die Kunstfigur und dann eben diese Musik, das wirkte auch damals schon nicht so richtig stimmig. Und wenn ihr ihn dann auch so als so reflektierten Typen darstellt.
Quatsch. Aber das ist, glaube ich, Quatsch, Gerhard, was du da sagst. Das klappte vielleicht bei dir nicht, aber der Mann hat so unglaublich viele Platten verkauft und der hat die ganze Musikfernsehen, Ästhetik mitbestimmt und so. Und wo immer der aufgetaucht
ist. Aber immer nur in Amerika. Das war hier, also hier in Marilyn Europa Manson
war auch in Deutschland Nummer 1 mit seinen Alben und sowas. Also
ich war auf einem Konzert 1999 von Marilyn Manson, das war in der Wuhlheide, da waren tatsächlich 8000 Leute, 7.000, 8000 Leute.
Vielleicht liegt es an Berlin. Ich weiß es nicht.
Aber ich finde auch, die Ästhetik dieses Cover zeigt es auch schon. Er ist da natürlich auch, geht er von weg. Also wir haben hier eher so eine Dandy-Figur, die man auch nicht mehr richtig sieht, weil das Foto so verwaschen ist. Da ist also das Druidenmäßige, Androidenmäßige, Alienmäßige schon rausgenommen. Man muss sagen allerdings, die Platte ist tatsächlich ab der Hälfte, ist es dann auch genug eigentlich. Es ist ein ganz schön langes Ding irgendwie dann, fühlte sich so an. Und klar, es hält nicht ganz durch, aber es hätte auch schlimmer kommen.
Ich möchte aber halt ganz kurz, ich möchte noch ganz kurz auf diese Sache mit dem Blues zurückkommen. Ne? Dass er überhaupt hat er den Blues gefunden. Das ging ja auch Depeche Mode schon mal so, Anfang der 90er. Und deren Blues-Hit Personal Jesus aus der Phase hat Marilyn Manson ja vor 10 Jahren gecovert. Ja, und offensichtlich hat er ihn nicht mehr so ganz aus dem Kopf gekriegt, wie der nächste Song beweist, finde ich. Das ist nämlich Cupid Carries a Gun.
Marilyn Manson, Cupid Carries a Crown, hier im Soundtrack auf Radio 1 aus dem Album The Pale Emperor. Das ist die Wertung.
Hit. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Niete.
Die kam von Thorsten Hempelt. Er konnte nicht anders. Und Gerrit Bartels und Martin Böttcher meinen, sie geht in Ordnung. Ich finde, diese Platte ist ein Hit. Weil ich es kann.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Andererseits, Thorsten Hempelt muss es wissen, er trägt heute ein Meat Puppets T-Shirt, ist also wirklich ein Auskenner in Sachen Rockmusik und hat uns eben in einem langwierigen Sprachkurs beigebracht, wie die nächste Band denn wirklich auszusprechen ist, die wir hier alle mehr als 20 Jahre falsch ausgesprochen haben. Sie waren ein paar Jahre weg und jetzt sind sie zurück, Gerrit Bartels.
Ja, und sie heißen anscheinend nicht Slater Kinney, sondern Slater Kinney, wie Thorsten sagt. Ja, Meat Puppets ist auch so ein Stichwort. Bei denen ist es ähnlich. Man hat gedacht, oh, jetzt auch die wieder mit einem Album.
Was?
Ja, man wartet auf das Meat Puppets Album, was es wahrscheinlich irgendwann auch nochmal geben wird. Also alle 90er Jahre Indie- und Alternative Rock Bands scheinen sich wieder zu vereinigen oder Comeback-Alben zu veröffentlichen. Ja, Slater Kinney, die Älteren unter uns erinnern sich sicher, als die so auf den Plan traten, was war da groß? Da war Grunge groß, eben Nirvana, da gab es Städtenamen wie Seattle und Portland, die waren so in aller Munde, das waren so Städte an der Nordwestküste der Vereinigten Staaten, das waren so die Hauptstädte des US-Rock, dann gab es da noch so ein Städtchen, das hieß Olympia, da gab es ein Label, das hieß so Kill Rockstars. Ich glaube, es gibt es immer noch und eben eine wirklich florierende Szene und eben auch eine florierende Szene von Bands, die nur von Frauen gegründet worden, in denen nur Frauen spielten. Man erinnert sich an Bikini Kill und an Babes in Toyland und auch Hole gehörten mit in diese Bewegung, Riot Girl Bewegung, war so eins der Schlagworte. Neuer Feminismus, Postfeminismus und eben auch Slater Kinney, die haben sich benannt nach einer langen, ewig langen Autobahnausfahrt zwischen Portland und Seattle. Die beiden Gründungsmitgliederinnen waren Corinne Tucker, oder die auch heute noch da spielen, sind Corinne Tucker und Carrie Brownstein, gründeten die Band also 94, beide spielten Gitarre und sangen und 1997 stieß dann noch die Schlagzeugerin Janet Weiss dazu. Ja, so berühmte Alben sind dann Call the Doctor und Dig Me Out, das war so das zweite und dritte Album von den beiden oder von den dreien dann und ja, das war damals eben so Musik, also das lief irgendwie zwischen Indie und Alternative Rock, war ein bisschen böse, war melodiös aber auch, also immer schon so an so einer Schwelle eben des doch auch schönen Klings, also so eine Mischung aus ja schönen Klingen und ja Rock-Dekonstruktion, wie man es so nennen konnte, was die Slater Kinney tatsächlich auszeichnete, war so ein zweistimmiger Gesang von Tucker und Brownstein. Wir haben dann also mehrere Alben veröffentlicht, insgesamt 7, und sich dann 2006 tatsächlich verabschiedet, also haben ihr Bandprojekt auf Eis gelegt und da waren sie dann schon im Vorprogramm von Pearl Jam und waren allerdings nie bei einem Major-Label, also das haben sie tatsächlich dann durchgehalten auch. Bei Sub Pop, das letzte Album war glaube ich bei Sub Pop, ich weiß nicht, ob die damals schon bei Warner waren, ist nicht so wichtig, jedenfalls es gab dann andere Bandprojekte, Solo-Alben von den rein. Janet Weiss, die war dann auch mal in der Band von Stephen Malkmus bei den Jigs und noch berühmter ist allerdings Carrie Brownstein geworden, nicht mit Slater Kinney, sondern eben mit einer so einer Sketch-Comedy-Serie. Portlandia läuft auch, glaube ich, immer noch. Und ja, warum sie sich jetzt wieder zusammengetan haben, also sie konnten es, also jetzt in Interviews, was man so in Interviews gelesen hat, konnten man, sie wussten es wohl selbst nicht so richtig, also sie haben halt einfach, war halt so, war so einer ihrer Antworten und im Specs-Interview haben sie gesagt, dass ihre Band halt größer als die Summe ihrer Mitglieder sei und war ein so ein schöner Spruch, ihr Wesen, also das Wesen der Band existiert außerhalb unserer Einflussnahme. Slater Kinney hat eine eigene Art von Macht. Naja gut, und jetzt haben sie halt wieder diese Songs zusammen gemacht. No Cities to Love heißt das neue Album, ist von ihrem alten Produzenten produziert worden, von John Goodmanson. Und ja, hören wir erstmal ein Stück dazu, Bury Our Friends.
Bury Our Friends, Slater Kinney aus ihrem Album No Cities to Love. Und was hat's da schon gerauscht vorab? Meine Güte, ich kann's ja schon mal verraten. Britische Mojo Magazine gibt ins Aufmacher Plattenkritik 5 Punkte. Ist total begeistert. Der Bayerische Rundfunk versendete heute ein Interview mit Carrie Brownstein. Totaler Demut bei der Interviewerin, totale Begeisterung für kapitalismuskritische Texte und so weiter und so fort.
Graham Marcus hat, glaube ich, gesagt, das ist die beste Band der Welt. Also ich glaube, das ist der Aufkleber.
War das Graham Marcus? Beste Rockband der Welt?
Beste Rockband der Welt, ich dachte aber.
Vielleicht ja, doch. Es gibt diesen Spruch. Ja, ja, doch. Kann sein. Ja, ja. Und das mag 1994 gestimmt haben, aber wir schreiben ja nun 2015. Und ich hatte eben auch so einen kleinen Schock, als Gerrit Bartels Babes in Toyland und also so wirklich Gespenster aus der Vergangenheit. Ich bin ratlos mit dieser Platte, werfe ich mal jetzt so in diese Runde.
Also ich war, um es auch gleich zu sagen, entsetzt, als ich diese Platte zum ersten Mal einlegte und dachte, das ist ja so altbacken und von gestern und Rockmusik, was ist eigentlich noch Rockmusik, muss man das jetzt wirklich noch hören? Und hab jetzt aber auch, ähnlich wie bei Marilyn Manson, mich so langsam wieder eingehört und so nach dem 5., 6. Hören, also immer mehr Stücke auch rausgefunden, die mir so richtig gefallen haben und auch dieses komische, irgendwie ja basslose, dünn schlackernde, ja dieser zweistimmige Gesang hat mich richtig eingehört und habe einige Stücke gefunden, die mir so richtig gut gefallen haben.
Du hast ja die Platte schön gehört.
Ich habe sie möglicherweise schön gehört, aber es mag vielleicht auch wirklich daran liegen, dass eben Rockmusik einfach nicht mehr die Musik ist, die man gerne hört oder die irgendwie die Musik zur Zeit darstellt. Das ist so, ja, wirklich so abgeschafft. Das, ja, irgendwo läuft unter so ferner Liefen, also bei den vielen Sachen, die man sonst so hört.
Ich weiß nicht, ob ich die schön oder gut finden soll oder ob ich es vielleicht auch ein bisschen schade finde, dass sie mehr oder weniger genauso weitermachen und vor allem, dass sie diese, geht ja nur eine halbe Stunde, glaube ich, das Album oder so, also es ist unglaublich schnell vorbei, aber sie prügeln wirklich die ganze Zeit so auf einen ein und ich hätte mir zwischendurch zumindest mal gern so einen ruhigen Moment, okay, für den sie nie bekannt waren, doch. Aber ja,
ja doch,
ich
die hatten schon
kenn ja keine, aber hätte ich mir mal irgendwie gewöhnt.
Ja. Der größte lebende Slater-Kinney-Experte
in diesem Raum,
den man sich beim RBB überhaupt leisten kann. Okay. Er weiß alles.
Ja,
und hätten, weiß dementsprechend auch diese Platte einzuschätzen.
Hätten sie mal machen sollen, aber ich finde auch diese Begeisterung in den Blogs und so, das ist ja, die gehen ja da schon fast ins Gottgleiche, ne? Also es ist nicht nur die beste Rockband, sondern ich habe auch gelesen, dass jemand findet, dass die Schlagzeugerin die beste Schlagzeugerin der Welt ist und sowas. Ich höre das da nicht raus.
Ja, sie haben total den Pixies-Effekt halt auf ihrer Seite, dass sie halt so ein bisschen legendenumwoben sind und früher haben die halt wirklich in kleinen Clubs gespielt, so im wo haben sie in Berlin gespielt, Magnet oder so, die Ecke. Ist jetzt nur geschätzt so.
Doch, also ja,
das letzte Mal haben sie in der Alten Maria gespielt in Berlin und ich habe sie in Hamburg im Logo gesehen, also das ist schon eher kleiner im Vergleich zu dem Postbahnhof, wo sie jetzt spielen. Und ich möchte auch ein bisschen widersprechen, also 1994 waren sie keine wichtige Band, sondern da waren sie genau noch so ich hätte bei der Amöbe gesagt, aber so ein Teil dieser Ursuppe, aus der das alles entstanden ist. Aber ich fand, dass die wahnsinnig schnell sehr spannend geworden sind und eine Entwicklung ähnlich wie Fugazi hingelegt haben, dass sie halt mit jeder Platte so die Grenzen dessen, was sie mit dieser sehr reduzierten Besetzung aus zwei Gitarren, Gesang und Schlagzeug machen konnten, ausgelotet haben und ich fand, dass die wirklich bis so 2003 immer spannender wurden mit jeder Platte und durchaus auch mit mehr Dynamik als auf diesem Album gearbeitet haben und sich dann halt irgendwie mit dem Wechsel zu Sub Pop und dem letzten Album The Woods total verzettelt haben. Das war dann irgendwie auch immer ein Doppelalbum mit großem Konzept und viel Trara und das, danach sind sie dann irgendwie auch so ein bisschen ja implodiert quasi. Und ich hatte das Gefühl, dass sie sich mit der neuen Platte hauptsächlich so die, ja, das vom Leib spielen wollen, was da irgendwie schiefgegangen ist. Also es ist die Platte von den Vieren, auf die ich mich am meisten gefreut habe und mit der ich auch am meisten Schwierigkeiten hatte, tatsächlich als großer Fan der Band.
Das heißt ja, sie haben eine Platte gemacht, die eben keine Comeback-Platte ist, sondern eine Platte, die anschließt an eben The Woods. Ne?
Ja, bin ich genauso
wie um nochmal genau das, also praktisch irgendwie eine missglückte Platte, die, wenn man sie dann nochmal hört, eigentlich gar nicht so missglückt ist, um diese missglückte Platte quasi auszuradieren. Und wieder an das anzuschließen, was sie dann eben in den späten 90ern, frühen Nullerjahren gemacht haben. Irgendwie so.
Sie müssen doch aber trotzdem da eine Lücke auffüllen, denn die Begeisterung, Thorsten hat es eben gesagt, da sind auch entsprechende Hallen inzwischen gebucht in den USA. Da muss es doch einen gewaltigen Wunsch gegeben haben. Vielleicht wissen wir nach dem nächsten Stück mehr. Das Titelstück des neuen Slater-Kinney-Albums No Cities to Love. Und ja, da ist dieser Gesang schön nochmal zu hören. Corinne Tucker, die eine Menge Sängerinnen beeinflusst hat in den 90er Jahren, die mir hier aber wahnsinnig auf die Nerven geht. Mit diesem, so einem komischen Energiegesang, der einfach, ich weiß nicht.
Also wird auch gerne die Ziegenfrau genannt. Also das ist, aber von Leuten, die das toll finden. Also die, es hat ja dieses Meckernde manchmal. Das war jetzt vielleicht ein bisschen flapsig gesagt, aber es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass es anstrengend ist. Ja.
Ja, aber dennoch, wie gesagt, also gut, Begeisterung bei der Kritik ist ja das eine, die Resonanz dann nochmal eine ganz andere. Aber welche Lücke wird da ausgefüllt? Mir ist es nicht ganz klar. In Amerika gibt es eine Menge Leute, denen der EDM-Siegeszug auf die Nerven geht, also dass irgendwelche DJs da Millionen verdienen, Stadien auftreten und der Rock irgendwo so ein Dasein fristet. Es gibt eine Menge Leute in England, die seit Jahren sagen, jetzt kommt der Rock aber wieder und dennoch herrscht eine ganz andere Musik. Ich weiß nicht, wie es bei uns ist. Ja.
Und wie ist es auf dieser Polit-Seite, also wo es eben damals diese ja, postfeministische Musikerinnen gab, die Riot Girls. Das war damals vielleicht sogar tatsächlich wichtig, ne? Also so Selbstermächtigung wieder, die Gitarren, wir bestehen nur, also wir sind nur Frauen und wir nehmen eben genauso wie die Jungs die Gitarre in die Hand und spielen Rockmusik, Punkmusik, do it yourself, aber eben auch von feministischer Seite her. Und Frage ist, ob man das jetzt noch so braucht, ob es nicht eigentlich wirklich, ob dieses Anliegen, was sie möglicherweise gehabt oder was sie eben tatsächlich hatten, ob das jetzt immer noch, also ob es das jetzt noch braucht, ob es nicht wirklich, also ich habe manchmal das Gefühl, es gibt so viele Frauen, also jetzt nicht unbedingt in Rockbands, sondern doch, die eben ja mit Männern dann auch elektronische Musik machen, genug Frauen, also Singer-Songwriterinnen, also rauf und runter, die wir ja hier in der Sendung auch immer wieder haben und die alle toll sind auch und die also fast mehr als Männer, ob es das noch braucht, jetzt was Lita, ja. Also was die jetzt hier machen.
Ich hatte drüber nachgedacht, denn im Prinzip ist ja diese Grunge-Geschichte ein Nachbau der Punk-Revolte von 76, 77 in England und damals fing man in England an, fingen Frauen in England an, plötzlich in Bands zu spielen. Das war natürlich noch Thema, aber es war klar, die behaupteten sich dann in dieser Männerwelt. Gab auch reine Frauenbands wie die Slits oder fast, gut, der Drummer war dann später auch mal ein Mann. Ich fand das immer interessant, was da in den USA passierte. Ich fand das immer so ein modisches Statement. Warum sollte das jetzt, es sah immer so modisch aus. Wir sind jetzt eine Frauenband. Und ich mir dachte, es wird dann doch nochmal wieder ein Unterschied gemacht und es wird eben doch drüber geredet, weil es eben nicht egalitär ist. Da sind die Jungsbands, also was weiß ich, Black Flag Nachfolge etc. Und da sind halt dann die Mädchenbands und so. Ganz komische Sache, aber das war halt auch nur am Rande. Mir ist es... Aber
ist es nicht in dem Falle vielleicht sogar so, dass man Sleater-Kinney, wenn die jetzt wieder kommen und diese Begeisterung für die auf einmal wieder so aufflackert, dass man das auch so als Statement verstehen kann gegen all diese Frauen, die gerade auf ganz andere Art und Weise für Aufmerksamkeit sorgen? Also Taylor Swift so als Liebchen in der Ecke, ja, aber die ganzen arschgesteuerten Frauen, die mit ihrem Booty große Aufmerksamkeit sorgen und sowas. Und bei denen so gar kein Statement mehr da ist, sondern so nach dem Motto, ich mache alles für die Karriere, ich bin zwar selbstbestimmt und bestimme das für mich selber und sage, ich mache das aus freien Stücken, aber ich mache es eben, verkaufe mich, um hier was zu rangen und so tun, also ich meine, das kann man ja dann zumindest sagen, die sind sich total treu geblieben. Ne?
Ja, aber das Thema Sleater-Kinney, Riot Girl und Feminismus, also dieses Dreieck, da bräuchten wir wahrscheinlich jetzt mehr als die paar Minuten, die wir noch haben, um die Platte irgendwie zu beurteilen. Aber die Schizophrenie, dass es eben immer noch drüber gesprochen wird und dass die Frage ist, muss das sein oder nicht, das zeigt ja eigentlich, dass es sein muss in gewisser Weise. Aber es stimmt schon. Also ich fand, dass diese ganze Riot-Girl-Sache, die ja auch Fluch und Segen ist, also jede Bewegung hängt oft ja irgendwann wie ein Albatros den Protagonisten um den Hals. Also Straight Edge hat Ian MacKay erfunden, keine Drogen und so weiter. Und dann muss er sich 25 Jahre später immer noch Fragen dazu anhören. Genauso haben Sleater-Kinney wahrscheinlich keine große Lust, darüber zu reden. Aber ja.
Ja, gut, wir hören noch ein Stück. Fangless von Sleater-Kinney aus dem Album No Cities to Love. Und im Soundcheck gibt es diese Wertung dafür.
Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung. Soundcheck. Das musikalische Quartett. Auf Radio 1.
Zwei Platten haben wir noch. Eine kommt von Panda Bear und die trägt den Titel Panda Bear Meets the Grim Reaper. Und neben Thorsten Hempelt, Gerrit Bartels und mir, beziehungsweise eingekreist von Gerrit Bartels und mir, sitzt Martin Böttcher. Bitteschön.
Noah Lennox alias Panda Bear, nicht zu verwechseln mit Gold Panda natürlich, ist Teil vom Animal Collective, aber auch immer mal wieder solo unterwegs. Auf Panda Bear Meets the Grim Reaper, so könnte man zunächst vermuten, trifft er den Sensenmann, das nämlich bedeutet Grim Reaper im Englischen. Aber so verrät Panda Bear im Interview, es geht hier nicht um den Tod, sondern wie bei der Tarotkarte Tod, um Veränderung. Und außerdem sei das alles ein bisschen comicmäßig gemeint, um die schweren Themen, die er da abhandelt, ein bisschen abzufedern. Aber es ist ja eh nicht so einfach, die Texte zu verstehen. Panda Bear schichtet in seiner Musik Sound auf Sound. Er nennt das die Soße. Effekte und Echos verändern seinen Gesang ziemlich. Dieses Album hat viele schöne Momente. Sonische Experimente treffen hier auf ziemlich poppige, eindringliche Melodien. Panda Bear arbeitet nach wie vor gerne mit geloopten Sounds, hält also nicht viel von Strophe, Refrain, Strophe, Refrain. Was er aber macht, er arbeitet mit Beats, die entweder direkt aus den 90ern stammen oder aber von da inspiriert waren. Wer will, der kann auf diesem neuen Album Soul to Soul, Massive Attack oder auch Blur rausholen. raushören. Dazu kommen chorähnlicher, mantraartiger Gesang. Und das Ganze, tja, verstörend, schön, groovy, mitreißend, mit einem Wort psychedelisch ist das ganze Ergebnis.
Das war Panda Bear mit Mr. Noah aus seiner Platte Meets the Grim Reaper. Hast du eigentlich erwähnt, dass Sonic Boom die produziert hat?
Habe ich nicht, nee.
Können wir ja noch drüber reden dann. Ist nämlich nicht unwichtig, finde ich.
Ja, kannst du ja nochmal thematisieren.
Mache ich dann.
Die hat jetzt irgendwie Anker, diese Platte.
Anker?
Ja, irgendwo ist sie so, die wird so festgehalten, weil ich hatte vor der Platte Angst, oder vor diesem Album Angst, weil ich habe das letzte Album Tomboy, hieß das glaube ich, von ihm, und das hat mich wahnsinnig genervt, und auch wie ich so auch die Band Animal Collective so richtig verstanden habe ich die nie, da hieß es immer, musst du hören, wahnsinnig gut, sind total durchgeknallt, und dann ist man ja irgendwie doch eher so ein Songspießer, und Songs gibt's da ja nicht so richtig. Und bei diesem Album hatte ich das Gefühl, die ist wirklich, also irgendwo ist die so, ja, die ist so festgehalten, und ich glaube, das liegt auch an den Produzenten. Also es gibt, ich glaube, Songs würde ich sie jetzt nicht nennen, aber man hat unheimlich viele irgendwie wirklich schöne Passagen, und
ich glaube nicht, dass es am Produzenten unbedingt liegt. Ich glaube, es liegt an der Grundidee, die da dem Ganzen zugrunde liegt. Eben, der hat da irgendwie so eine Formel gefunden, ja. Also, die zumindest jetzt in diesem einen Moment für mich so funktioniert. Das klingt so vertraut auf der einen Seite, weil das schon relativ bekannte Beats sind, die er sich da geholt hat. Natürlich hat er die verfremdet auf seine Art und Weise, aber das sind wirklich, er selber hat im Interview gesagt, so Soul-to-Soul-Sachen. Aber es gibt da auch zum Beispiel diesen Protection-Song von Massive Attack, da hat er irgendwie den Beat genommen, und dieses Boys and Girls von Blur, das taucht an anderer Stelle da auf. Und früher, gebe ich dir recht, waren das ja schon eher so sich schwer erschließende Soundreisen, die der da unternommen hat.
Immer versank so, das war wie in so psychedelischen Sümpfen.
Genau, und jetzt kann man sich aber als Hörer an diesen Beat so festkrallen oder kann sich da anklinken und mitnehmen lassen. Und lustigerweise, das finde ich noch ganz interessant, ist das von Panda Bear ja aber auch als Kritik gedacht an der aktuellen Produktionsweise von Musik, sagt er.
Dafür klingt sie aber genauso eigentlich. Aber egal, ich meine, das ist Musik für junge Leute, Gerrit. Das, also insofern musst du dir auch keine Vorwürfe machen,
dass
du
damit nicht. Nicht für ganz junge Leute.
Mein erster Eindruck war tatsächlich, also beim ersten Hören relativ unvorbereitet, dachte ich, das klingt ein bisschen wie die Songs, die auf den Flaming Lips oder die Sachen, die auf den Flaming Lips Alben zwischen den Hits drauf sind. Also ein bisschen böse gesagt, das Filmmaterial. Dann später habe ich gedacht, ne, da zuckt und wabert aber doch gar einiges drunter. Und dann habe ich gedacht, es gibt in Horrorfilmen gibt es manchmal so Darstellungen, wenn Seelen gefangen werden in der Hölle, dann sieht man manchmal so eine Wand, und dann sieht man so Hände und Gesichter da rauskommen, und jetzt ein bisschen habe ich das Gefühl, dass dieses Album ganz viele Pop-Hits hat, die eben durch so eine Teerwand versuchen rauszukommen, und bei einigen Sachen gelingt es halt, wie die eben gehörten, was ich einen fantastischen, matschigen Pop-Hit finde. Es klingt wie eine sumpfige Version, hat mich an eine sumpfige Version von Blurred Lines von Robin Thicke erinnert mitunter.
Und da war man doch auch immer die Beach Boys irgendwie so mit durch. Das ist doch dann auch eher was für die älteren Herrschaften, weil Soul to Soul und Massive Attack, also das klingt schon sehr arg verfremdet. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht.
Nee, aber der hat ja so eine, das hört man ja auch ganz stark, und das ist auch das, was mich manchmal so ein bisschen nicht das Ganze so gut finden lässt. Er hat so eine Chor-Vergangenheit, also so eine typische Uni-Chor, weiße Jungs singen halt lupenreine Songs, und er hatte so einen schönen Tenor, und dafür wurde er auch mal gelobt. Er hat unglaublich lange, glaube ich, fast 2 Jahre an dieser Platte gesessen irgendwie, hat ja auch ein Kind gehabt, gekriegt zwischendurch, seine Frau natürlich, aber er hat sich dann gekümmert und so. Ich finde sie irgendwie ganz gut. Ich fand sie erst nicht gut, dann fand ich sie richtig gut, jetzt finde ich sie wieder nicht so ganz gut. Es ist einfach ein bisschen zu spät für diesen Sound. Und
aber zu spät jetzt, das muss erklären.
Weil, ja, es ist.
Wann war denn dieser Sound? Der
ja,
Sound
das ist schon 2006, seit oder so, schon 2006, würde ich sagen.
Das ist schon dieser Animal Collective Krams, dieses, wo auch so gleichberechtigt so Typen wie Caribou dann auftauchten in so einem Kosmos, aber also gerne so mit reingenommen wurden, aber eigentlich ganz andere Musik machten, also viel mit viel dickeren Bässen und so weiter. Und hier ist halt so ein Rambazamba-Kirmes-Stimmung und du hast eben gesagt Anker. Ich finde, es hat auch, es ist irgendwo ankerig, aber eben weil es sich nicht bewegt. Also ich finde, die Stücke gehen halt nicht nach vorne. Es ist, da ist sehr viel Energie drin und vielleicht reden wir dann nach dem nächsten Song auch über Sonic Boom. Panda Bear und Boys Latin aus seiner neuen Platte Meets the Grim Reaper. Jahre hat er dran gearbeitet, haben wir eben schon festgestellt und mehrfach fiel der Name Sonic Boom, also Spaceman 3 Mitbegründer und Astronaut irgendwo im Klanguniversum. Auf Minorca hat er die Platte gemischt, war Mitproduzent und wenn man seine Vergangenheit kennt, weiß man, der Mann muss nahezu taub sein und dementsprechend klingt das hier auch. Also es ist alles reingedreht, was irgendwie an Kompressionen so möglich ist und mir fehlt eben in dieser Musik tatsächlich eine Leerstelle, ein Raum, der nicht mit weißem Rauschen dann noch irgendwo zugemischt ist und es ist eben stets, selbst in leisen oder ja meist im roten Bereich oder nah im roten Bereich, wenn man das dann so auf einem Rechner darstellen würde, hätte man halt so einen digitalen Balken, der so durchläuft. Da gibt's keine Ausschläge nach oben und unten. Das ist ein bisschen nervig. Also ich weiß auch nicht.
Es ist natürlich gewollt, ne? Also Panda Bear selber spricht ja immer von der Soße, die er da macht. Und ich finde, das trifft es auch ganz gut. Das wird so unglaublich dicht und ich würde es, glaube ich, vielleicht sogar Brei nennen und gar nicht so Soße. Und tja, das mag redet, man oder mag man nicht.
Ja? Ihr beide redet jetzt so von Panda Bear, die 3 oder 4 Soloalben, die er vorher gemacht hat und von Animal Collective. Ich würde ja eine Bewegung sehen. Du hast ja vorhin irgendwie von deinem persönlichsten Album von Marilyn Manson gesprochen. Ich würde sagen, das ist jetzt das persönlichste Album von Panda Bear oder von Noah Lennox und dieses persönliche drückt sich dann auch in der Musik in einer gewissen Zugänglichkeit aus und eben gut, wir haben jetzt Anker gehabt und ich würde da auch Songstrukturen erkennen, jetzt nicht unbedingt bei diesem Stück, aber doch da, es gibt einige Stücke auf dem, also die ganz, also schon anders klingen und wo man Songs erkennen kann.
Was aber so ein bisschen dagegen spricht, dass es sein persönlichstes Album ist, ist ja, dass er sagt, dass er zum ersten Mal die Texte eigentlich, dass man die nicht so ernst nehmen darf. Das sind relativ ernste Themen, die da verhandelt werden wohl, sagt er. Ich verstehe kein Wort von dem, was gesungen wird. Ja, aber
es geht einmal um den Tod seines Vaters. Ich meine, der ist schon 10 oder 11 Jahre her. Der ist wohl an einem Hirntumor gestorben. Bisschen spät für eine Aufarbeitung, aber das versteht man teilweise auch.
Aber es ist eben keine Aufarbeitung, sondern er benutzt das und meint es aber letztendlich gar nicht so, wie er, so behauptet er zumindest im Interview. Ne? Und sagt halt einfach, diese Texte, die darf man nicht 1:1 nehmen, was da Realität ist und was da Fiktion ist. Und so, das ist schon so ein bisschen comic-mäßig gemeint und deshalb auch dieser Titel, ne? Panda Bear meets the Grim Reaper.
Ich finde das auch interessant, dass es, also auf dem Aufkleber steht Meets the Grim Reaper und das Cover ist aber doch eher so versus mit the Grim Reaper. Also die, ob er sich nun mit ihm irgendwie streitet, kämpft und irgendwo habe ich halt gelesen, sie haben sich getroffen und haben erstmal gejammt. Das finde ich auch eine interessante Herangehensweise an den Tod oder an die Veränderung, also.
Ja, das ist inspiriert durch diese Dub-Alben der späten 70er, frühen 80er. Also King Tubby meets Rockers Uptown, Prince Jummy versus Scientist und bla bla meets the Dragon and ne, so.
Ja, aber da gab es beide Teilnehmer, oder?
Gab beide Teilnehmer, aber die Titel waren dann oft aufregender als das, was dann zu hören war. Also abgesehen jetzt von King Tubby mit Rockers Uptown, aber egal.
Also es ist trotzdem nicht mal eine Gebrochenheit. Also ich meine, man muss ja nur wirklich nicht sein Persönlichstes nach außen kehren, dass es natürlich auch ein Kunstwerk ist in dem Sinne und dass es gebrochen wird durch eben bestimmte Zugänge, das ist ja eigentlich legitim für jeden Musiker, für jeden Schriftsteller.
Klar, jeden aber ich verstehe Andreas total, dass ihn das nicht so richtig überzeugt. Bei mir kommt es auch so vor, als würden die Effekte und sowas da einfach so rein gedreht und dass da eben kein Virtuose am Werk ist, sondern dass da jemand ist, der einfach mal guckt, was alles so geht. Ja? Mich erinnert es Mad Professor zum Beispiel. Ich bin eigentlich ein großer Fan, weil du gerade auch die Dub-Alben genannt hast und so. Bin eigentlich ein großer Fan immer so von der Idee des Mad Professors gewesen und die Umsetzung, das was dann da rauskam, hat mich auch immer nicht überzeugt, weil der Mensch hat einfach nur alles auf Anschlag gedreht hat und dann wirkt es eben nicht mehr als Song.
Ja, außerdem hatte er eine. Aber gut, das ist dann wieder mal eine Sondersendung.
So was ganz Authentischem, das Wort, oder? Wenn ich das richtig verstehe. Nee, also Mad Professor habe ich auch immer alles abgekauft. So. Also,
nee, und mir geht es gar nicht um Authentizität. Das, glaube ich, ist sowieso in der Popmusik, spielt da meiner Ansicht nach gar keine große Rolle mehr inzwischen.
Aber du argumentierst jetzt gerade so.
Nein, was mich nicht überzeugt ist, ich glaube, dass er kein Virtuose ist. Das ist so mein zentraler Punkt. Ja? Sondern, dass er gar nicht, ich glaube nicht, dass er ein Meister der Gerätschaften ist und ein Meister der Effektgeräte, die er da einsetzt, sondern der ja, dreht gibt, einfach mal aus.
Es gibt keine Hierarchien in dieser Musik, es gibt keine Hierarchien in der Maschinerie. Deswegen hat sie dieses, es ist diese Soße, die halt immer auf gleicher, auf ähnlicher Temperatur kocht und dir da so entgegenschwappt. Also wenn man es vergleicht, ich weiß gar nicht, was jetzt momentan vergleicht. Aber ja, nehmen wir mal zum Beispiel so eine Schlauberger Truppe von mir aus, so TV on the Radio, die ja auch aus so einer total verschwurbelten Ecke kam, wie genial da eben mit komischen Sachen umgegangen wird und es kommen dann am Ende grandiose Songs plötzlich bei raus. Die letzten zwei zweieinhalb Alben hatten schon diese Qualität. Also ich muss mal so überlegen, was so diese Schlauberger-Truppen sind. Vielleicht Glass Animals fallen einem da auch noch irgendwie ein, wo jemand eben auch versucht, mit neuen Möglichkeiten traditionelle Songs irgendwie herzustellen. Vielleicht hat er auch einfach zu lange dran gesessen, ich weiß es nicht.
Aber er sitzt ja immer so lange dran, ne? Das ist ja so sein Markenzeichen, dass er sich ewig ransetzt. Und das einzige Mal, dass er gezwungen wurde, schnell zu arbeiten, muss man vielleicht noch sagen, Panda Bear hat ja einen Song von dem Daft Punk-Album gemacht.
Stimmt, ja.
Da haben die ihn in einen Raum gesetzt, in ein Studio, ein Mikrofon für ihn aufgebaut und haben ihm gesagt, und jetzt mach mal was Gutes. Und dann hatte er 3 Tage Zeit dafür. Und das war für ihn wohl mit eins der grenzwertigsten Erlebnisse, was er überhaupt mal hatte in seinem Leben. Weil das eine völlig andere Art und Weise war, wie er sonst zu arbeiten. Ansonsten, der sitzt immer ewig an seinen Sachen.
Aber um mal ein bisschen Ehrenrettung zu betreiben, also als wir die Songs gehört haben, war ja irgendwie die Stimmung der Musik entgegen im Raum hier noch sehr positiv. Und jetzt habe ich das Gefühl, es wird gerade alles in die Soße runtergezogen. Also die beiden Stücke, die wir gerade gehört haben, sind schon Hits, finde ich. Auch das zweite, auch wenn da hier ein bisschen Uneinigkeit drüber herrschte. Aber da ist es dann für mich ein bisschen wie bei der Slater-Kinney-Platte. Da sind auch 2, 3 Hits drauf und der Rest ist halt ein bisschen die Soße. Also dann sind halt 2 Knödel und der Rest ist Soße.
Das ist jetzt das beste Panda-Bär-Album, was es gibt.
Wow. Come to your senses, Panda-Bär. Aus seinem Album Meets the Grim Reaper mit dieser Wertung.
Hit. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
Wer hat den Hit gegeben?
Ja, ich natürlich.
Gerrit Bartels hat den Hit gegeben. Warum?
Weil wir vorher 2 so ganz fürchterliche Rockplatten eigentlich hatten.
Ach so.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Letzte Platte und sind ja eigentlich mal neue Platten, die hier besprochen werden. Für den hiesigen Markt ist das folgende Album neu, Soul Power von Curtis Harding. Es ist allerdings schon im vergangenen April in den USA erschienen auf einem Label namens Burger Records. Und Burger Records ist ein kalifornisches Untergrundlabel, das einen riesigen Katalog hat, der jetzt teilweise ganz schön erratisch ist. Aber viele Burger Records Bands spielen zum Beispiel beim Beach Goth Festival der Growlers und ich habe dann einfach nur gesehen, aha, Burger Records kaufe ich. Also ich kenne diese Platte schon eine Weile und habe sie relativ schnell weggelegt, weil ich war gar nicht so erstmal unglaublich angetan von diesem Curtis Harding, Mitte 30, aus Atlanta, ein Veteran der Szene, weil er schon in Kinderzeiten mit seiner Familie als Gospeltruppe quer durchs Land zog. Er hat gesagt, das war jetzt nicht Tournee für uns, sondern wir waren halt unterwegs. Und das Spannende war, sie haben in Problemen Nachbarschaften der großen Städte gesungen für die Menschen, die da am Boden sind und wo Gangs das Leben bestimmen. Das ist ein interessantes Erlebnis gewesen. Er ist zum ordentlichen Sänger gereift auf jeden Fall. War so ein Meat-Sänger. Unter anderem hat er für CeeLo Green gearbeitet und nebenbei aber auch in Rockbands gespielt, Punkbands. Er sagt von sich, ich mag alle möglichen Arten von Musik und will mich da gar nicht irgendwie einengen lassen. Slop and Soul nennt er das, was er macht. Slop ist so ein Slang-Ausdruck für das, was man den Schweinen hingibt, damit sie wohlgenährt aufwachsen. Also jetzt nicht unbedingt Müll, aber eben was so beim Essen übrig bleibt und dann schmecken die Schweine hinterher auch ganz gut. Er hat ja ein gutes Äußeres, das Cover zeigt ihn so fast den Oberkörper, einen Teil des Oberkörpers nackt mit Zigarette im Mund. Schwarz-weiß, ganz einfach gestaltetes Cover, sehr eindringlich. Und er hat diese Songs geschrieben, sagt er, weil er eigentlich mit seiner Band da was machen wollte. Dann löste sich das aber auf. Dann hat er sie eben selber gemacht. Also alles sehr entspannt wahrscheinlich. Soul Power könnte so ein bisschen auf den falschen Weg einführen, auf die falsche Fährte locken. Es gibt so soulige Songs, keine Frage. Das sind für mich aber nicht die interessanten. Ich finde die Dinge interessanter, wo seine Garagenrock-Vergangenheit durchkommt. Und das erste Stück heißt dann auch gleich Surf und ist inspiriert durch die sehr schöne US-amerikanische Fernsehserie The Walking Dead. Ja, so ist es auf dieser Platte. Die Stücke reißen ab, weil es dann meist auch schon mit dem nächsten weitergeht. Surf war das von Curtis Harding aus der Platte Soul Power. Iggy Pop ist übrigens Fan.
Zu Recht, finde ich.
Ja, aber mehr als von Walking Dead hat er sich ja hier doch von Harry Nilsson und Jump in the Fire inspirieren lassen. Also diesen Wow-Teil und den Beat, das ist schon sehr nah dran, wie auch einige andere Versatzstücke auf dieser Platte wieder auftauchen, finde ich.
Ja, man hatte öfter das Gefühl, ah ja, klar, an der Stelle, war sicher, Iggy ist Fan, weil da klingt ja gerade wie Iggy und so. Und ja, ja.
Die Lemonheads sind bestimmt auch große Fans, wie wir aber gleich beim nächsten Lied werden.
Ich finde es aber ganz interessant, dass du diese ganzen Soul-Stücke, die am Anfang ja vor allem da sind, ja, dass du die einfach übersprungen hast.
Schlimm, oder?
Nee, finde ich völlig in Ordnung. Ich finde trotzdem, das sind ja auch keine schlechten Songs in dem Sinne. Und mir gefällt auch in diesen ersten Stücken, dass er da den Soul, dass das bei ihm nicht automatisch heißt, sich jetzt vor dem Mikrofon da die Seele komplett zu entblößen und all das Leiden der Welt auf sich zu nehmen.
Das macht ja schon Willis Earl Beale eigentlich.
Genau, und deshalb muss er es nicht meinen. Der ist relativ cool, finde ich. Also so in seiner ganzen Art.
Nee, ich meine, mit Schlimme, das, was jetzt zu hören ist, repräsentiert letztlich das Album nicht. Also eine Hälfte des Albums. Mhm. Und das ist vielleicht fahrlässig. Also vielleicht müsste man warnen, dass die Soul-Sachen eben nicht so knackig sind, nicht so packend, nicht so wichtig.
Es ist ein Soul-Album, ne? Also es ist nicht das, was du alles an Schönheit aus diesem Album rausgearbeitet hast und das Psychedelische. Es gibt auch ein Blues-Stück da drauf, aber es ist doch zu 70-80% Soul. Also
es steht doch hier auf dem Cover drauf.
Nein, ja gut, damit kann man ja auch spielen mit dem Titel, aber ich meine, du hast auch das Rückcover.
Ich meine, das Cover führt einen ja doch ein bisschen in die Irre, ne? Das ist ja schon so eine 60s Be Black and Be Proud Ästhetik, die da vorne drauf ist.
Ja, und dann steht Black and Smoke a Cigarette.
Ja, aber das gehört ja dazu, ne?
Ach so. In die Irre führt es nun auch nicht. Also, weil die ersten drei Stücke, wie du sagst, sind ja schon so sehr wie.
Genau, aber das ganze Album ist eben nicht so.
Ja, ne? Aber trotzdem ist der Titel eigentlich eine Unverschämtheit. Oder ich meine, es wäre ein bisschen so, als hätten Slater-Kinney-Album Girl Power genannt. Also, ja. Das fand ich schon albern.
Und so Frauenpower könnte man sagen, aber Girl Power ist es dann auch nicht.
Naja, gut.
Aber nochmal vielleicht zum Cover. Also das Rückcover sieht aus wie ein Schriftzug von einer Curtis Mayfield. Platte, ne? Also
besonders
sieht
das
aus wie
Wort.
Superfly. Nein, das ist ja nun irgendwie so wie die Buchstaben da angeordnet sind.
Er klingt und ja auch in dem einen oder anderen Song.
Er klingt in dem einen Song, genau. Aber es ist ein tolles Album.
Ich finde,
da kann man null Abstriche machen.
Also doch, man kann jede Menge Abstriche machen. Ich finde, er ist wirklich wahrscheinlich ein begnadeter Background-Sänger, aber es fehlt hier ein harter Produzent, der eben wirklich mal in den Arsch treten müssen. Also wie gesagt, Junge, jetzt gib mal ein bisschen mehr Gas, jetzt bring mal ein bisschen mehr rein. Die Hörner müssen vielleicht ein bisschen härter mal ansetzen. Und also gerade, ich meine, man kann gleich wieder draußen sagen, es ist nicht der 10. Retro-Soul-Aufguss, Gott sei Dank. Also es ist jetzt hier nicht, ne, davon haben wir in den letzten Jahren wirklich genug gehabt. Aber es ist mir ein bisschen zu entspannt an gewissen Stellen.
Also, aber ist das nicht genau das, was ihn von diesen ganzen anderen Retro-Soul-Heinis unterscheidet? Dass eben nicht so ganz offensichtlich da jetzt die Hörner reingehauen werden, sondern dass die so ein bisschen im Hintergrund sich halten. Und es gibt auch immer mal wieder so instrumentale Stellen, die man, wenn das so richtig auf den großen Popmusikmarkt hinproduziert wäre, hätte man ihm die rausgekürzt. Und ich weiß nicht, ich finde es eigentlich eher was Positives, was man über dieses Album machen kann, dass das so radiopopmäßig gar keinen Sinn ergibt.
I don't wanna go home. Curtis Harding aus seiner Platte Soul Power. Ja, die Lemonheads hat, du hast Neville schon angemerkt, ein bisschen Andre 3000 ist auch drin.
Aber auch ein bisschen Ramones, oder?
Ein bisschen Ramones, ja.
Doch, fand ich schon, ehrlich gesagt.
Aber eigentlich ist da auch Curtis Mayfield und Sly Stone drin. Also
nein,
ihr macht,
nicht
ihr macht
in diesem jetzt Song doch gar nicht.
Ja, aber das mit dem Ramones Song jetzt nicht, aber ihr macht da jetzt also wirklich doch viele, viele, viele Fässer auf. Für eine Soul-Platte, also von mir aus auch eine Retro-Soul-Platte, wo man vielleicht noch hinterher schicken kann, dass es eine Retro-Soul-Platte ohne Retro ist oder so.
Ja, aber wie gesagt, dieses also
ist jetzt so spezialistisch.
Es gelingt ihm nicht. Es ist die Verbindung ist ja durchaus möglich. Das wissen wir auch aus der Vergangenheit. Aber ich finde ihn als in Anführungsstrichen Rocker viel viel interessanter, weil eben er eine Soul-Stimme hat, weil so ein gewisser Groove eben durchscheint. Und dann, wenn er es versucht eben auszustellen mit den Hörnern, mit so einem anderen Groove, hat es für mich überhaupt keine Spannung. Also das ist eben dann die große Kunst von den alten Housebands, sei es nun bei High Records oder sonst wo, eben entspannt zu spielen, aber dich immer irgendwie an den Ohren zu ziehen und du kannst einfach die Intensität dann spüren, kannst ihm auch nicht entgehen. Das schafft er eben da leider nicht.
Und das finde ich sehr interessant, was du über die anderen Songs sagst, trifft eben für mich auch auf diese hier zu. Ich finde die Kombination finde ich wahnsinnig spannend, die an sich auf dem Papier, diese Soul-Stimme mit eben Garagenrock oder sowas. Deswegen wundert es mich halt auch, also was du auch als Martin als Vorteil der Platte gesehen hast, dass er eben sich nicht die Seele aus dem Leib singt, das finde ich so interessant, weil das ja irgendwie doch ein bisschen die Definition von Soul ist, oder? Also wenn das Wort schon drin vorkommt. Also mich hat, abgesehen von dem Titel an der Platte eben gestört, dass ich finde, die klingt wirklich so, als hätte er sich direkt nach der Fotosession für das Cover eine Lederjacke über den nackten Körper, Oberkörper geworfen, die Zigarette ausgestimmt, wäre ins Studio gegangen, da steht dann schon die Band, die bestens eingespielt ist und routiniert irgendwie so 12 Songs verschiedener Machart, aber eben doch bekannter Machart runterspielt. Er singt halt dann irgendwie so in dieser coolen Pose, was halt andere Leute eben in der ekstatischen Pose machen, macht er in der coolen Pose und bleibt dabei sehr, sehr einfarbig, finde ich. Also die Gesangsmelodien sind sehr ähnlich oft, finde ich. Und die Texte haben mich teilweise wirklich geärgert. Also die finde ich wirklich oft banal. Das fand ich dann irgendwie...
Texte, ich höre ja nicht so oft die Texte. Ich fand nur, ich glaube, dass die Idee hinter dieser Platte ist, weil er sich ja wirklich von diesem Soul eher in so einen rockigen Bereich so langsam vorarbeitet. Und es gibt ja schon von Song zu Song so eine Soundverschiebung. Und ich glaube, das war so seine Idee dahinter, das so auf Platte zu bannen. Aber ich glaube, das funktioniert so nicht. Also das Spannendere wäre, glaube ich, gewesen, diese ja fast hundertprozentig reinen Soul-Stücke da rauszuschmeißen und sich auf die Gitarren-Sounds zu konzentrieren.
Es gibt ein paar sehr gute 7 Inches auf dieser Platte, finde ich. Also wirklich Vinyl 7 Inch. Aber
so ungefähr 6 oder 7 von 10.
Mit B-Seiten dann dazu.
Ja, nee, gesehen, so 4 und dann die B-Seiten. Ja, klar, es sind einige B-Seiten auf diesem Album.
Also ich glaube, wenn man dich an den Texten nicht stört und auch an dem Offensichtlichen, was da oft passiert, dann ist das schon, wie du auch vorhin gesagt hast, Andreas, live funktioniert das wahrscheinlich super und ist tolle Partymusik auch. Aber irgendwie, ja, es ist so kurz vor dem Sprung über den Abgrund abgestürzt für mich.
Und hier ist Iggy Pop mit Cruel World. Cruel World, das war natürlich nicht Iggy Pop, sondern Curtis Harding aus seiner Platte Soul Power und das ist die Wertung dafür.
Hit. Geht in Ordnung. Niete.
Die kam von Thorsten Hempelt und er wollte noch einen Satz dazu sagen.
Ja, es tut mir wirklich, also ich komme mir auch ein bisschen gemein vor, aber es ist einfach, ich oder in dem Fall Curtis Harding ist dann halt in dem ja doch sehr groben Bewertungssystem hier gescheitert, weil...
Was heißt hier grob? Es ist einfach ein eindeutiges System.
Na gut, aber... 33.
Wenn Slater Kinney und Panda Bear in Ordnung gehen mit einer Tendenz nach oben, also ich könnte für die beiden Platten nicht dieselbe Bewertung geben einfach. Also ich...
Das ist toll.
Das ist ganz knapp... Angeht in Ordnung vorbei und Slater Kinney wären ganz knapp übergeht in Ordnung gewesen.
Das ist gelebte Musikkritik. Das ist eben nicht irgendwie, ach, alles schon taut. Nein, das finde ich toll. Thorsten Hempel, der sich einbringt. Dankeschön. Gerrit Bartels, vielen Dank fürs Kommen.
Ja,
Martin Böttcher, Dankeschön.
Danke für die Einladung.
Jochen Sauper hat die Technik gemacht. Mein Name ist Andreas Müller.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.